bevor es mit der Folge heute losgeht, wollte ich noch einen ganz kleinen Hinweis in eigener Sache bringen. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich auf diese Folge geklickt, weil euch Horrorspiele interessieren. Heute geht's ja wieder um schöne Horrorsachen, pünktlich zur Halloween. Und ich wollte nur kurz darauf hinweisen, ich arbeite gerade selber an einem Horrorspiel, und zwar einem Pinewood Drive Rising Storm. Das ist die Fortsetzung von Pinewood Drive, ein Spiel, das vor 2 Jahren erschienen ist. Und ich bin bei diesem Projekt als freiberuflicher Autor mit an Bord. Das heißt, ich kümmere mich um Geschichte, Story, Charaktere und so weiter. Und das Projekt ist gerade auf Kickstarter. Das wird in ein paar Tagen auslaufen, also ziemlich genau so einen Tag nach Halloween. Deswegen bleibt da jetzt gerade nicht viel Zeit. Und aber das kann man alles noch irgendwie rocken. Bisher ist es halt noch, hat das Funding-Ziel noch lange nicht erreicht, aber mit eurer Hilfe könnte das klappen. Ich werde die Kickstarter-Kampagne im Blog verlinken. Und dort kriegt ihr dann weitere Infos, Videos und so weiter. Übrigens haben wir mit The Secret of Pinewood Forest ein kleines Teaserspiel veröffentlicht. Das hat jetzt nichts mit der Haupthandlung von Rising Storm zu tun, sondern ist nur im selben Universum angelegt, erzählt eine ganz andere Geschichte, ist von der Mechanik auch eher was anderes. Es dient dazu, um auf unsere Kickstarter-Kampagne aufmerksam zu machen. Aber das findet ihr kostenlos auf Steam. Auch das ist verlinkt in der Kickstarter-Kampagne. So, jetzt habe ich genug gelabert, jetzt geht's eigentlich los mit der Folge von heute. Ich wünsche euch viel, viel Spaß bei dem nächsten schaurigen Thema.
Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, bei mir der wunderschöne Michael. Guten Morgen.
Oh, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch.
Micha. Wir reden schon wieder über VR und wir haben uns heute einen neuen Gast dazu eingeladen, der noch nicht zu Gast war, und deswegen darf sich der Timon selber vorstellen. Der Timon ist vom, also fast selber, ich sag noch einen Satz. Der Timon ist vom Screenshot-Podcast und ich stelle mir sehr amüsant vor, einen Podcast zu machen über Screenshots. Guten Morgen, Timon.
Ja, hallo Manu, hallo Micha. Also nicht so ganz. Screenshot ist nur der Name, der das so ein bisschen beschreibt, was wir machen. Wir reden auch in unserem Podcast über Games, über Filme, über Serien, also viel.
Ach so.
Genau. Und das wäre ein bisschen langweilig, glaube ich, das Thema Screenshots. Vielleicht nehmen wir das noch mit auf. Ich muss mal mit dem Robin sprechen, mit dem ich das zusammen mache.
Wie lange macht ihr das schon? Euch findet man wahrscheinlich unter eurer Domain oder auch bei iTunes. Was zeichnet euch aus, deiner Meinung nach?
Uns zeichnet aus, dass wir uns viel Inspiration bei anderen Podcasts holen. Also ich bin selber langjähriger Podcast-Hörer und großer Fan der renommierten Podcasts, nenne ich mal. Nicht zuletzt Inside Moin, aber auch Radio Nukular wäre auch noch dabei. Und ich habe mir einfach gedacht, ich habe auch immer das Bedürfnis, wenn ich mir die Podcasts anhöre, selber auch mal mitzusprechen. Und da habe ich gedacht, ey, weißt du was, Robin, du bist ein guter Kumpel von mir, du kennst dich gut mit Filmen aus, lass uns doch mal selber einen Podcast starten. Und das heißt, wir machen eigentlich nicht wirklich was Neues, aber ich glaube, wer noch mehr Ohrfutter haben möchte, der ist bei uns an der richtigen Stelle.
Aber dieses Gefühl kenne ich ganz gut, so hat Insert Moin auch angefangen. Okay. So das Gefühl beim Podcast hören, ich will auch mitreden oder da, man will auch was dazu sagen. Das ist ein gutes Zeichen, um einen Podcast zu starten, auf jeden Fall. Dieses Redebedürfnis bei Podcasts. Und du hast es ja auch, hast mich angeschrieben, hast gesehen, ich habe auf Twitter Rush of Blood kommentiert.
Ja, genau.
Über das Spiel wollen wir heute reden. Until Dawn, Rush of Blood, und deswegen bist du jetzt auch heute hier. Und stell doch das Spiel am besten mal ganz kurz vor. Was ist Until Dawn, Rush of Blood?
Also ich habe mir schon im Voraus gedacht, dass diese Frage kommt. Von daher habe ich gedacht, wie kann ich das am kürzesten beschreiben? Und ich würde es einfach so beschreiben, es ist eine Mischung aus einem Lightgun-Shooter mit PlayStation VR. Und Thematik ist einfach Gruselbahn. So wie man es halt auf dem Jahrmarkt kennt. Das Ganze nur natürlich in einem Videospiel verpackt, wo dann viel mehr Möglichkeiten sind. Das ist es mal so auf den Punkt gebracht, würde ich fast sagen.
Genau, und Spin-Off hört man ja schon, Until Dawn. Micha, da ist dein Stichwort. Until Dawn war dieses PlayStation-exklusive Horror-Schocker-Spiel, was so ein bisschen die Hommage an diese Teenager-Slasher-Filme sind, oder?
Genau, das hat, also es hat so sich orientiert an den postmodernen Teenie-Horror-Filmen, so nennt man das. Das sind so die Filme, die nach Scream so rausgekommen sind. Filme, die ganz stark auf Teenie-Klischees und zu setzen. So, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und alles. Und
Quarterback trifft
richtig
Cheerleaderin und tötet sie, genau.
Ja, genau, also richtig typische Sachen. Als im Videospielbereich war es damals ein ziemliches Novum, weil es bis dato nur noch ein anderes Spiel kam, wo der Name mir jetzt gerade auf der Zunge liegt, ich komme nicht drauf. Französisches Spiel. Aber so auf jeden Fall, das Coole war, das hat also eine ähnliche Mechanik gehabt wie Heavy Rain. Also man hat verschiedene Figuren gehabt, man wusste nicht so wirklich, überleben sie das Spiel. Und je nachdem, welche Entscheidung man getroffen hat, haben diese Figuren dann am Ende auch überlebt. So. Und Spin-Off ist insofern auch völlig akkurat, weil es gibt einen Charakter in diesem ganzen Geflecht in der Story von dem Original Until Dawn, das ist der Josh. Der ist geistig nicht ganz auf der Höhe. der ist intelligent, aber der tickt nicht ganz sauber, um es mal so zu sagen. Aber so nicht so, dass es jetzt irgendwie Leute mit einer psychischen Krankheit irgendwie verunglimpft, weil das alles super übertrieben im Horror-Kontext ist, also schon ganz klar Fantasy. Aber der hat halt irgendwie so Einbildung und Halluzinationen und es wird alles total fantastisch gespielt von einem Schauspieler, der übrigens auch in I, Robot die Hauptrolle spielt. Und und dieses Rush of Blood ist tatsächlich eine Achterbahnfahrt durch seinen Verstand.
Und wortwörtlich.
Ja,
also genau. Achterbahnfahrt, man sitzt in einer Lore auf Rails. Und Rail-Shooter hat selten so gut gepasst wie hier, weil man halt wirklich auf Rails fährt. Was wir im PlayStation VR-Podcast schon angesprochen haben, es erleichtert ungemein auch die Orientierung im Raum. Also man sitzt auf dem Sofa, schaut an sich runter in PlayStation VR und sieht seine Füße, wie sie in einer Lore sitzen. Und man sieht die Schienen, auf denen man fährt. Und mit den Move-Controllern hat man zwei Knarren in der Hand und dann geht's eigentlich auch schon los. Also mehr Erklärung braucht das Spiel gar nicht. Man fährt auf Schienen und ballert alles weg, was irgendwie einem in den Weg kommt. Also Rail-Shooter der ganz, ganz alten klassischen Schule. Aber eben total, fühlt sich wahnsinnig frisch an, weil man halt mittendrin ist, Timon. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist ein Man kriegt dieses einbetonierte Grinsen die erste Stunde fast nicht mehr weg, oder?
Also ich fand's ja sowieso bei der PlayStation VR erstmal, es ist schwierig, den Leuten das irgendwie zu erklären. Und ich finde, das ist einer der Titel, den man einfach jedem einfach mal geben kann, das Headset aufsetzen und sagen, hier, das ist VR. Und dieses Mittendrin-Gefühl, was du beschrieben hast, ist halt perfekt damit eingefangen, weil du sitzt ja wirklich in dieser Lore drin, wie du schon sagtest. Und bei vielen der anderen Spielen ist es eher so, dass man ja in der Third Person irgendwas spielt. Man steht quasi hinter dem Charakter, was ein bisschen abstrakter ist. Und da ist es wirklich so, du sitzt in dieser Lore, du fühlst dich auch so und dieses, was du schon sagtest, dieses Räumliche kommt auf jeden Fall bei dem Spiel super rüber. Schon alleine, bevor das Spiel überhaupt losgeht, wenn der Titel anfängt oder kommt und man da durch den ersten Gang fährt, ist es einfach so ein wahnsinniges Gefühl. Einfach genial. Wobei mich das Spiel am Anfang, man hat ja schon vorher viel davon gesehen in Videos, Trailern und so, hat mich das Spiel ehrlich gesagt gar nicht so angesprochen, aber als ich dann die Demo gespielt habe, da hat es mich sofort gepackt, sodass ich es mir kaufen musste.
Ja, das überzeugt beim Spielen viel, viel mehr, als wenn man es vorher anguckt. Klar, davor sieht es halt aus wie ein Rail-Shooter, da muss man schon Rail-Shooter mögen, damit man da irgendwie den Reiz drin erkennt. Aber wenn man es mal ausprobiert hat, sie haben es ja auch ganz clever gemacht, dass es bei der Demo-Disc, glaube ich, als Demo dabei ist, gell?
Ja, genau.
Dann weiß man sofort, warum das Spiel funktioniert und was daran funktioniert. Michael, ich habe dich ein bisschen abgeschnitten. Du wolltest noch eingehen in diese Achterbahnfahrt in dem Geist. Also diese Until Dawn-Thematik ist schon da. Und auch dieses Steckenpferd, was Until Dawn hatte, nämlich diese Jumpscares. Ja, wirklich im Sekundentakt eigentlich dich versuchen zu erschrecken. Hat bei mir bei Until Dawn erstaunlich gut funktioniert, auch wenn es einen relativ hohen Abnutzungserscheinung hatte nach einer Weile. Aber das funktioniert in VR natürlich noch mal doppelt gut.
Oh, yeah. Ja, also was wichtig ist und was wollte ich noch mal allen Leuten sagen, die das Original Until Dawn gespielt haben, wenn ihr das kennt und das Spiel gemocht habt, ihr werdet so eine helle Freude an Rush of Blood haben, weil man erkennt alles wieder. Man erkennt alles wieder, also es funktioniert auch für sich, also man muss es nicht gespielt haben, um an Rush of Blood. Also es ist auch für sich, ich glaube, du hast Until Dawn gespielt, ne?
Ich hab's auch gespielt, aber ehrlich gesagt, ich war jetzt gerade so ein bisschen verwundert, dass da so so viel drin ist, weil ich habe es durchgespielt und ich habe wirklich so ansatzweise was mitbekommen, aber ich habe die ganze Zeit danach gesucht, wo ist denn da jetzt der Zusammenhang?
Klar, die ganzen Level zum Beispiel sind aus Antedorn 1:1 übernommen. Also es gibt sämtliche Orte. Also die sind auch sogar chronologisch, also die folgen dieser Handlung. Und das sind
Wald und so am Anfang.
Und das sind oft auch so Kleinigkeiten. Also es gibt zum Beispiel in Antedorn gibt es diese Szene mit dem Puppenhaus, wo drin die Kameras versteckt werden. Ne? Vielleicht erinnert ihr euch. Das ist ein kleiner Mini-Spoiler so. Du fährst dann halt wirklich tatsächlich mit dieser Lore in so eine Miniaturversion durch dieses Puppenhaus durch. Irgendwie. Plötzlich sind die Puppen total riesig und haben sie in der Hand? Kameras. Man schießt Kameras, man hat die Kreaturen, die da vorkommen, haben meistens, nicht immer, aber meistens auch irgendwas mit der Handlung von Antedorn zu tun. Dann gibt's einen sehr, sehr coolen Link zu der Vergangenheit von Josh, weil der Vater war ja in der Unterhaltungsindustrie tätig und da macht dieser Zirkus natürlich auf einmal doppelt Sinn. Und ich will jetzt nicht alles verraten, weil es sind auch viele nette Überraschungen, aber die ganzen Sachen, also auch die, ich spoilere jetzt ein kleines bisschen. Also die
gerne.
Muss jetzt,
ne? Arcade Game.
Also ja, genau. Ehrlich, also wer
ein Arcade Game, es gibt keine Story.
Wer Antedorn jetzt nicht gespielt hat, bitte verzeiht mir. Aber auch zum Beispiel die Wendigos, die kommen vor. Also diese schnellen Kreaturen, die Schwestern kommen immer wieder vor. Das sind auch genau diese Schockeffekte, von denen du gesprochen hast. Also diese ganzen Sachen, das ist alles irgendwie, das ist alles das Gehirn von Josh. Und es gibt ja diesen Zirkusmenschen, der durch diese Attraktion leitet. Ich wollte fast Dompteur sagen, wie heißen die denn? Also der sagt, was präsentiert, der hat so einen lustigen Hut auf. Ja, Zirkusdirektor, genau, das ist ein guter, so würde ich den auch beschreiben. Und das ist aber in Wirklichkeit ein Arzt, der Josh behandelt, der jetzt gerade irgendwie diese traumatischen Erlebnisse in Form dieser Achterbahnfahrt durcherlebt. Und ihm begegnen ja auch diese maskierte Figur, also sein alter Ego, das er sich ausgedacht hat, das begegnet ihm immer wieder und so. Und ständig wird sein Name auch gerufen. Josh, du hast uns im Dunkeln gelassen, sagen seine Schwestern immer. Und auch diese Geister, die dort immer auftauchen, da können wir auch so langsam über diese Jumpscares sprechen, das sind alles Sachen, die mit seiner Vergangenheit zu tun haben. Es sind zum Beispiel Krankenschwestern oder so, was offensichtlich ist wie in Klinik, aber halt natürlich auch seine Schwestern. Und ich finde diese Schockeffekte so geil. Die sind so geil.
Wenn dir so ein Monster oder so ein Geist, dann geht auf einmal das Licht aus und das ist in VR halt nochmal doppelt gruselig. Ja? Wenn du in einer Lore sitzt, du hast zwei leuchtende Knarren in der Hand, wo gerade noch so das Mündungsfeuer, der Rauch rausquillt und auf einmal geht's Licht aus, so klack, 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 klack. Und du bist in einem dunklen Raum und auf einmal hörst du irgendwas quietschen, knarzen oder du hörst ja auch räumlich, also man, je nachdem wie du deinen Kopf bewegst, hörst du ja auch, ob das jetzt gerade von links oder von rechts kommst und das wirkt, also Surround gibt's ja schon länger als Sound, aber es ist nochmal eine deutlich stärkere Immersion, wenn du halt in VR drin bist und dann auf einmal stockdunkel und dann zack geht's Licht an, Scheinwerfer geht an und vor dir ist halt eine Fratze, die dich anschreit oder anbrüllt, auch wenn man weiß, dass es jetzt kommt.
Ja, das machen die auch ganz geschickt, dass man halt genau in solche Bereichen reinfährt und das Licht geht aus und man weiß ganz genau, jetzt gleich innerhalb der nächsten 5 Sekunden werde ich mich sowas von erschrecken und das schaffen die wirklich jedes Mal und es macht einfach Spaß. Also ich finde, in vielen Spielen ist es so, dass ich das wirklich auch abnutzt. Und gerade in diesem VR-Geschichte, finde ich, haben die es sehr, sehr gut hinbekommen, dass, obwohl man es erwartet, dass man sich immer wieder erschreckt und es Spaß macht trotzdem.
Ja, das ist. Und es gefriert einem wirklich manchmal so das Blut in den Adern, auch in spannenden Stellen. Es muss gar nicht mal so dieser Jumpscare sein, sondern wenn du merkst, jetzt kommen gerade irgendwie 6, 7, 8 Leute irgendwie gleichzeitig auf mich zu und meine Munition ist alle und meine Waffen klemmen und ich muss reloaden, das ist schon so eine. Diese Anspannung ist nochmal eine ganz andere, diese Bedrohlichkeits, dieses Gefühl von bedroht zu werden, ist nochmal einfach ein anderes. Es nutzt sich natürlich ab, wenn du den Level irgendwie 50 Mal machen musst, weil du es nicht schaffst oder so, aber trotzdem ist man dieses Gefühl nie ganz los, dass die wirklich räumlich und körperlich auf einen zugehen und dich bedrohen. Das muss man schon auch abkönnen bei diesem Spiel. Gell?
Also eine der geilsten Sachen, fand ich, ist, da gibt's noch eine Szene mit Spinnen. Irgendwie so ein Level mit, oh, das ist so geil gemacht, weil da gibt's also Leute, die Spinnenphobie haben, werden eine harte Zeit durchleben, weil man dann nämlich auch so durch so ein Spinnennest durchfährt, also dann hängen dann wirklich so Leute, die eingewoben sind und fast ausgesaugt von den Decken, aber das Geilste sind die kleinen Spinnen, also es gibt so eine Mutterspinne, die wird dann später auch der Endboss und so mittelgroße Spinnen, die sind schon schlimm genug, aber am schlimmsten sind eigentlich die kleinen, weil die springen dir ins Gesicht und dann hat man die auch wirklich im Gesicht, also dann hängt das Ding so vor deiner Nase und du musst es irgendwie mit dem Kopf abschütteln und geil ist auch, dass die Lore versuchen hochzuklettern und dann so über die Brüstung so mit ihren kleinen Beinchen so drüber ragen und du versuchst die dann mit der Pistole noch schnell darunter zu schießen. Das ist so gut.
Ja, vor allem, ich finde auch bei dem Spiel kommt das auch super rüber, dadurch, dass man ja die Waffen selber sieht. Denn wenn man reflexartig seine Hände vors Gesicht hält oder so, ist es wirklich im Spiel auch so. Und ich finde, das macht eigentlich auch einiges aus. Auch, dass man durch diese VR-Brille am Rand halt auch im Augenwinkel irgendwas sieht. Das heißt, man guckt wirklich hektisch hin und her. Das hat man ja normalerweise nicht, wenn man ganz normal auf dem Fernseher guckt. Und das unterstützt die Spielerfahrung echt ungemein.
Es ist echt gut. Und es nutzt sich auch dadurch weniger ab, dass man einfach in so einer Lore sitzt und Rail-Shooter spielt, weil ich finde, dass die Designer das sehr, sehr, sehr gut gewählt haben, eben dieses Surreale, diesen surrealen Faktor mit drin hat. Also wie Micha schon angedeutet hat, fügt sich das ja innerhalb der Geschichte auch ein, dass erklärt wird, warum man jetzt eben nicht realistisch Lore fährt, weil Until Dawn ja immer noch auch diesen Teenie-Realismus hatte. Dass es echte Menschen sind, die dann jetzt hier dieses Horrorerlebnis haben. Und so ein bisschen wie bei Scream kann man sich das vorstellen, dass alles irgendwie, es sind Teenager, die auch Horrorfilme kennen.
Ja?
So diesen Humor, den hat es ja auch und so diesen Realitätsbezug. Und es war jetzt nicht irgendwie Freddy Krueger oder so, der dann einfach, wo es einfach klar ist, der kann halt in Träume gehen. So ist es ja nicht. Sondern hier ist es ja wirklich so, bei Until Dawn war das nicht so. Und hier bei Rush of Blood, dadurch, dass sie sagen, wir nehmen uns die Freiheit, einfach alles machen zu können, was wir wollen, weil wir im Kopf, im Geist, in der virtuellen Gedankenwelt sind von Josh, kann man halt hier auch Setpieces gestalten und Level gestalten, die so unfassbar surreal sind, wo ich wirklich manchmal aus dem Staunen nicht mehr rauskam. Wie du gesagt hast, du hast dann irgendwie diese Spinnenhöhle und mit diesen, wo dann wirklich diese gruseligen, eingesponnenen Kokons von der Decke hängen oder ich sag nur Schweinehälften. Ja,
das ist also ja in der Demo das, ja.
Ja, wenn du überdimensionale Schweineköpfe neben dir hast und so rotierende Rotorblätter, das könntest du ja gar nicht erklären, wie das realistisch wäre. Das ist nicht einfach nur eine Metzgerei, sondern es ist halt ein surreales Abbild von einer Horrormetzgerei, keine Ahnung was. Und dass dann auch diese Zielscheiben überall sind, das fügt sich so, das ist alles so stimmig, obwohl es so surreal und so arcadig eigentlich ist. Das finde ich, ist total gut gelungen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch finde, ist, dass die eine ganz schöne Vielfalt mit reingebracht haben. Also es sind ja insgesamt, glaube ich, im fertigen Spiel dann 8 Level, die man dann dadurch fährt. Und da ist wirklich keins wie die andere. Die Gegner wiederholen sich meiner Meinung nach, also wie ich es in Erinnerung habe, nicht wirklich. Es gibt halt so Typen an Gegnern, die sind ähnlich. Aber ansonsten sind die von der Thematik her, die einzelnen Level, unterschiedlich. Also ich war wirklich in jedem Level immer wieder überrascht, wie viel denen da eingefallen ist, was man da so alles machen kann.
Super cool. Ja, auf jeden Fall auch, was die Bewegung betrifft, ne? Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass du, also es ist die meiste Zeit für eine Achterbahn, es ist nicht so wirklich Achterbahn, weil du meistens fährt man doch recht ruhig durch die Szenarien durch und kann sich auf das Schießen.
Kinderbereich Europapark.
Ja, genau. Nur mit Zombies und Monstern, denen die Köpfe platzen, wenn du darauf schießt. Aber es ist, aber es gibt dann zwischendurch immer so Sequenzen, wo man auch sehr viel mit Farmen beschäftigt ist und wo die Ziele, die man da abschießt, eher optional und für die Punkte gedacht sind. Und ich finde das Pacing insgesamt von den Leveln auch echt cool, weil das ist so gelöst, dass du immer so genau pendelst zwischen so einer sehr stressigen Ballersituation, dass du dann wirklich Gegner von allen Seiten abwehren musst. Dann fährst du ein bisschen, dann hast du auch manchmal die Auswahl, wo du langfahren musst. Also du kannst so Weichen umschießen und dann nach links, nach rechts fahren oder so. Und so ergeben sich dann auch immer so Abzweigungen. Es gibt natürlich Bonusgegenstände, die du findest. Also suchst du auch an bestimmten Stellen, wo du langsamer fährst, die ganze Umgebung nach diesen Bonusgegenständen ab. Und ich finde auch, manchmal überraschen sie dich damit so Sachen wie, dass du dann plötzlich rückwärts fährst oder dass es dann plötzlich abwärts geht, weil du in so einem Fahrstuhl drin sitzt und so. Sehr abwechslungsreich gemacht und immer gerade so. Also bei diesen, als das erste Mal diese Lore wirklich den Berg runtergefahren ist, da ist mir richtig schwindelig geworden. Ich so dachte, oh Gott, wie willst du denn dieses ganze Spiel überleben, wenn du nicht mal im Einstiegslevel diese kleine Steigung überlebst? So, aber es ging eigentlich, weil denen sind immer dann wieder so Tricks eingefallen, um dir die Orientierung zu vereinfachen und auch Das Pacing ist so, dass es nicht die ganze Zeit kommt, sondern immer nur phasenweise. Also zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo du so im Kreis drumherum fährst, also so eine Art Spirale runter, und da ist in der Mitte ein Turm. Und man kann, also wenn einem schwindelig, weil man auf die Gleisen guckt, kann man aber auch genauso gut auf den Turm in der Mitte gucken, und das macht die Orientierung zum Beispiel auch leichter. Oder an einer anderen Stelle gibt es eine Stelle, da fährst du sehr schnell irgendwo entlang, aber vorher wird eine Lore vor dir angetippt, die vorausfährt. Und während die Umgebung um dich herum so ganz wild an dir vorbeizieht, kannst du dir aber auch jederzeit auf diese Lore vor dir gucken und hast immer so einen Orientierungspunkt. Und die haben das sehr clever gemacht.
Ja. Also man merkt wirklich, dass sie das viel ausprobiert haben, viel erprobt haben. Und wie du gesagt hast, das Pacing ist wirklich sehr, sehr gut. Schnelle Sequenzen, hektische Sequenzen, ruhige Erkundungssequenzen, dann wieder eher welche, die dich zum Gruseln einladen, also wo auch minutenlang mal nichts passiert. Mhm. Und du denkst, jetzt kommt der Schockmoment. Nee, war bloß erkunden. Und dann kommt im falschen Moment wieder oder im richtigen Moment der Jumpscare. Wirklich gut gemacht und wie auch Timon schon gesagt hat, sehr abwechslungsreich von den Settings. Also vom verschneiten Wald bis über eben blutige Metzgerei bis hin zu irgendwie höllenartigen Dimensionen und so weiter. Also wirklich alles dabei innerhalb dieser 8 Level. Und der Wiederspielwert ist auch relativ hoch, finde ich. Also es ist in sich natürlich ein sehr arcadiges Spiel. Ja, also es ist ein Rail-Shooter, da muss man sich auch nichts vormachen. Diese ganze Rahmenhandlung, nenne ich es jetzt mal, die ist eher so nice to have. Wenn man aber Until Dawn nicht kennt, freut man sich einfach nur daran, dass es sehr unterschiedliche Level sind. Aber es ist kein sehr nachhaltiges Spiel. Also wenn man es durch hat, hat man es auch durch. Dann hat man es auch gesehen. Dann kann man eben noch mehrmals spielen, um diese versteckten Gegenstände zu finden, um Highscore-Jagd zu machen. Natürlich kriegst du mehr Punkte pro Level, wenn du mehr Zielscheiben triffst. Und abwechslungsreich wird es auch ein bisschen dadurch, wie du schon gesagt hast, du kannst halt auch sagen, ich fahre jetzt mal den rechten Weg lang, ich fahre mal links lang. Aber es ist jetzt keins der Spiele, was ich in dem Jahr wahrscheinlich noch mal rausholen werde. Oder es ist halt einfach ein Arcade-Shooter. Es ist ein Rail-Shooter, da muss man auch nicht drum rumreden. Super nervig fand ich allerdings, dass die Checkpoints manchmal irgendwie extrem unfair waren oder bestimmte Situationen dann auch echt stressig, nervig sind, weil man sie 15 Mal neu spielen muss, weil man irgendwie Insta-Dead stirbt mit einer, weil man irgendwie nicht schnell genug ist, weil man nicht schnell genug nachgeladen hat, genau. Oder so. Also wäre eher am Ende vom Spiel, aber da hat's mich dann richtig genervt.
Das ist mir vor allem bei den Bossen halt aufgefallen, ja. Dass diese Bosse generell, war das für mich auch eher so eine Schwäche. Das hat mich sehr, sehr rausgehauen. Also teilweise war es so, dass ich erstmal die Mechanik dahinter verstehen musste, was möchten die jetzt von mir, was ich machen soll. Und weil das halt im Spiel sonst gar nicht vorkommt. Und ich dann wirklich 3-4 Mal wiederholen musste, und dann wurde es auch irgendwann echt langweilig, wo ich gesagt habe, ja komm, jetzt ich mach's jetzt eben schnell fertig, dann kann ich das nächste Level spielen.
Genau, und dieses auch wirklich, das ist komplett lineares Spiel, nur in einen Satz. Also wenn die Bewegungsmuster vom Boss, da was weiß ich, der eine hat so Öffnungen, da kommen dann so Feuerbälle raus, und die kommen immer genau aus der gleichen Stelle, im gleichen Rhythmus, im gleichen Ablauf. Das heißt, man kann diese Stelle irgendwann auswendig. Und dann ist sie auch nicht mehr gruselig, dann ist sie auch nicht mehr besonders lustig, dann ist es halt wirklich nur noch Optimierung, um an die nächste Stelle zu kommen, um zu wissen, was kommt denn jetzt für eine Phase? Ah, okay, da muss ich hier auf das schießen, da muss ich das machen. Mist, falsche Waffe, Mist, ich würde überrannt, Mist, ein Treffer, bin tot, nochmal von vorne. Und dann ist der Checkpoint aber auch meistens so weit zurück, dass du auch immer nochmal irgendwie eine Minute irgendwo durchfahren musst und nochmal irgendwie 3 Gegnerwellen wegbratzen musst, bevor dann überhaupt der Boss kommt. Und das hat mich dann so ein bisschen geärgert, dass dann die Checkpoints so arg zurückgehen oft.
Ja, das ist mich also, aber ich glaube, da ticke ich ein bisschen anders als ihr beide. Arcade Shooter spiele ich immer wieder, wenn die gut sind. Mhm. Also ich hole die immer raus. Die Sega-Sachen spiele ich die ganze Zeit. Das ist ein Spiel mit Haus der Toten. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Also das landet ständig in meinem Laufwerk so. Also jetzt nicht jede Woche, aber ich spiele das bestimmt alle 2 Monate mal, weil es halt einfach kurze Spielerlebnisse sind. Und Until Dawn fällt da auch wirklich rein. So, das ist so ein, da muss man selber auch abschätzen, wie man tickt. Also ich stehe total auf solche Spiele, und deswegen, wenn sie gut gemacht sind, spiele ich die immer wieder. Ich glaube, Dead Space Extraction habe ich auch mittlerweile 3-4 Mal gespielt, weil das so Spiele sind, wo ich auch wunderbar bei abschalten kann. Und was den Schwierigkeitsgrad betrifft, da habe ich tatsächlich eine andere Erfahrung gemacht. Wahrscheinlich, weil ich so viele Arcade-Shooter spiele, ich finde es zu leicht.
Ja, man hat ja verschiedene Schwierigkeitsgrade, das muss man noch dazu sagen.
Aber das muss man dazu sagen, weil ich fand auch selbst auf schwer ist das Spiel nicht so schwierig, wenn man viele Arcade-Shooter spielt. Das ist so mein einziger großer Kritikpunkt, weil ich fand die Bosskämpfe sehr cool, aber ich habe sie zu schnell durchschaut auch. Also ich finde, da finde ich andere Arcade-Shooter besser gemacht. was den Schwierigkeitsgrad betrifft. So, die sind wirklich knackig. Also sowas wie Time Crisis ist so sackschwer und man sitzt da ewig dran. Das sind ja Spiele, die sind darum designt worden, um die wirklich die Kohle aus der Tasche zu ziehen, weil das ja alles, das sind halt Arcade-Spiele, die wollen halt Geld mit den Spielen verdienen. Until Dawn ist natürlich für ein Heimerlebnis gemacht. So, dafür ist es brillant, es macht super viel Spaß, aber es ist jetzt nicht so dieses herausforderndste Rail-Shooter-Spiel, das man je gespielt hat. Also ich hoffe, dass dann, da wünsche ich mir echt so einen Hardcore-Modus oder so noch irgendwie mit dazu, der, oder irgendwie vielleicht eine Erweiterung, die das dann ganz ein bisschen wilder auch macht. Das ist halt auch ein bisschen mit der Spielgeschwindigkeit zu tun, weil es ist im Vergleich zu anderen Rail-Shootern auch, wahrscheinlich auch wegen der Natur des VR, auch insgesamt ein bisschen langsamer. Also wenn man jetzt erwartet, das ist so flott wie dieses Spiel mit dem Haus der Toten von Sega, dann wird man überrascht sein, wie gemütlich eigentlich dieses Rush of Blood ist. Es ist einerseits gut, weil man sich dann an das VR gewöhnen kann, als weil du das nicht kennst. Aber ich glaube, wenn man das jetzt 2D spielen würde, dann würde einem auffallen, wie langsam das ist. Und das ist so, Schwierigkeitsgrad hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht.
Bei dem, ich kenne mich jetzt so mit Rail-Shooter nicht aus, aber das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, bei der negativen Seite eher. Wie ist das denn bei diesen Rail-Shootern, wenn man da auf Highscore-Jagd geht? Ist es nicht auch so, dass man eher die Punktzahl auch mal so ein bisschen mit im Blick hat oder dass dann auch die Sachen, die man abschießt, irgendwie nochmal so Punkte anzeigen, wie viel man dafür bekommt? Weil da habe ich nämlich so wirklich überhaupt nicht durchschaut, wo ich draufballern muss, damit ich jetzt zum Beispiel
was für vier Punkte und so.
Genau. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so ein Spiel ist, womit man wirklich auf Highscore-Jagd gehen kann. Vor allem bei VR, was nämlich auch so ein Nachteil von der VR, von dem Effekt ist, man hat halt diese Punktzahl direkt vor seinen, an seinen Knien. Das heißt, ich muss jedes Mal wieder runtergucken, um zu gucken, was für eine Punktzahl ich habe.
Das fand ich aber geil eigentlich.
So, das fand ich auch, schon, ja.
Die UI finde ich super.
Ja. Eigentlich ja, aber ich fand es, also wenn man wirklich auf Highscore-Jagd gehen möchte, weiß ich nicht, ob das Spiel wirklich dafür geeignet ist, so vom Design her.
Oh, ich glaube schon. Also ich fand nämlich gerade so, da gibt's ja ständig so, ob diese aufgespießten Köpfe oder diese Kisten, die dieses aufgesprayte Sternsymbol irgendwie hatten und so. Und
Oder Masken oder irgendwelche Schilder.
Ja,
das
war
oder
sehr,
so.
Sehr viel halt.
Ja, und das ist aber eigentlich auch geil. Also ich finde, also gerade so, es gibt ja auch so Räume, wo du dann zum Beispiel durch Türen durchgucken musst und ein bisschen Wirklichkeit eigentlich abgelenkt. Aber das Geile ist ja, du hast ja zwei Hände mit zwei Waffen. Also kann man sich mit der einen Waffe dann um die Gegner kümmern und dann mit der anderen auch gleichzeitig woanders hinschießen. Das muss man stellenweise auch machen. Es ist aber trotzdem, also sicher, klar, also ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Arcade-Shootern, die einfach schneller und wilder auch irgendwie sind, man kriegt nicht dieses Highscore-Gefühl, ne? Das meinst du?
Dieses Highscore, ich wüsste auch gar nicht, worauf soll ich jetzt ballern, weil, wie du schon sagtest, das sind so viele Sachen, genau, also du würdest jetzt durchfahren und so viel wie möglich abballern, ich stelle mir eher so vor, dass es da vielleicht auch so Bereiche gibt, wo da kann ich einfach gar nicht alles abknallen, was da ist, sondern muss halt gucken, worauf schieße ich denn jetzt als erstes erstmal die Gegner.
Das meinst
dann,
du, okay.
Genau.
Ja. Also zur Optimierung weiß man nicht so genau, was sind jetzt auch Combo-Moves und hat dann immer so ein, ist jetzt jeder Treffer, den ich daneben schieße, das gibt's nicht so richtig Feedback so.
Ja genau,
und das fehlt jetzt irgendwie mir halt bei dem Multiplikator-Bonus und ja, das stimmt. Ja.
Also es gibt einen Multiplayer auf jeden Fall, ne? Also
genau. Man kriegt den nicht so richtig mit.
Man kriegt den nicht so mit. Also der kann bis zu 8 ansteigen so und wenn du halt aufhörst zu schießen, dann sinkt dieser Multiplayer wieder. Also das kann man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten, aber es ist nicht so in your face.
Ja, genau. Also, und deswegen weiß ich nicht, ob das vom Spieldesign her, also es wirkt für mich so ein bisschen, den Highscore sollten wir auch noch mit reinnehmen. Und ich habe da noch nicht so hintergeschaut, wie da die Mechanik ist.
Ja, es ist schon eher so ein Erlebnis, das Erlebnis wegen Ballergefühl und nicht so sehr diese Highscore-Geschichte. Das stimmt schon. Es gibt halt so als Obendrauf-Bonus noch am Ende für diesen Mehrspielerwert, Wiederspielwert.
Also es gibt am Ende, wenn man das Spiel durchspielt, wenn man Difficult gespielt hat, gibt's noch den Psycho-Modus. Der ist sehr passend fürs Spiel gewählt. Der macht's halt wirklich dann nochmal extra schwer, aber das ist immer so die Kritik, den würde ich am liebsten sofort auswählen, weil dann habe ich das Spiel nämlich einmal schon gesehen, das ist zwar ganz cool zum Einspielen, aber irgendwie ist das dann immer geiler, wenn man so bei so einem Arcade-Spiel, was eher so aufs kurze Spielen ausgelegt ist. Und
gleich
wo man,
das Schwerste.
Also bei anderen Spielen macht sowas dann schon Sinn, das dann erst freischalten zu lassen, weil man den aus irgendwelchen Gründen, aber hier hätte ich gerne diesen Wahnsinnsmodus, das oft heißt ja auch Nightmare-Modus oder so in anderen Spielen.
Da hätte ich es besser gefunden, so Nightmare-Level zu machen, so wie, diese Level, die man bei Mario erst kriegt, wenn man alle Münzen hat, dann gibt's nochmal Bonus-Level oder sowas.
Aber der Psycho-Modus, der ist schon cool, weil da hat man nur ein Leben.
Ja, krass.
Fürs ganze Spiel.
Wie bei Doom halt, ja.
Spiel, okay. Ja, es ist ganz cool. Und da gibt's halt, wenn man das abgeschlossen hat, kriegt man auch das richtige Ende.
Was ich auch geil finde, übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt, gerade bei diesen schnellen Fahrten muss man ja auch ausweichen. Ja. Das finde ich passt auch sehr gut, wenn dann so Holzbalken kommen, das habe ich am Anfang gar nicht realisiert, auf einmal so klonk, roter Bildschirm und man hat sich den Kopf angeschlagen, weil da ein roter Holzbalken war und da, die Lore fährt halt einfach und da musst du dich halt wirklich wegducken und nachher kommen dann halt auch Sägeblätter und solche Geschichten. Boah, und das finde ich so ist ein geil. Sehr cooles Add-on für so Rail-Shooter, dass man wirklich auch noch ausweichen muss.
Also was ich da auch ausprobiert habe, war, ich habe das halt mehreren Leuten gezeigt, in der Familie und wir waren dann auch hier am Spielen. Ich hatte das dann schon einmal gespielt. Das war gerade, genau, das war das Level aus der Demo noch, wo halt diese Sägeblätter auch da sind, die dann so schräg an einem vom Kopf vorbeifahren und da habe ich, habe dann hier so einen Küchenstuhl genommen, habe dann da jemanden drauf platziert und der sollte das mal fahren und ich kannte diese Bahn, weil ich die schon 2-3 Mal gefahren bin und habe dann mal so versucht mitzumachen, weil mir das irgendwann langweilig wurde, einfach nur dahinter zu stehen und habe den wirklich auch bei den Neigungen der Bahn, also wenn es nochmal diese Achterbahnfahrten gibt, mal so mitgeneigt und
den Stuhl bewegt.
Genau. Cool. Und er sagte, weil ich dann gefragt habe, hat das irgendwie was gebracht, weil ich habe das selber so nicht erlebt, bei mir hat das keiner gemacht und er sagte, ja, war schon geil und dann war halt diese Szene mit diesen Kreissägeblättern und ich habe das ja auf dem Bildschirm nachverfolgen können und konnte vom Timing her genau in dem Moment in sein Ohr pusten und er hat sich erschrocken wie sonst was. Und er hat gedacht, da kommt ja sogar Luft raus aus dem Headset. Das war sein erster Reflex. Natürlich wusste er, passiert nicht, aber er sagt, das war wirklich von der Immersion so hart. Also ich würde euch das mal empfehlen, das mal auch auszuprobieren. Also ja, das macht, glaube ich, nochmal einiges.
Und das ist auch so eklig. Also die Sägen sind wirklich eklig. Diese Szene mit den Schweinhälften, die dann, also dann, das ist so widerlich, VR ein Fest. Und es gibt dann später in der Mine ja auch so, gibt's diese Schredderdinger, wo irgendwie Holz und irgendwie Gestein durchgeschreddert wird. Und da kommt halt die ganze Zeit irgendwie Blut raus. Man fährt dann irgendwie da drunter her und wenn man dann wirklich komplett nach oben guckt, also ganz nach oben zur Decke, dann sieht man halt das ganze Blut auf sich herabtropfen und irgendwelche Fleischstückchen und so. Das ist so, ich stehe drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also wenn man auf Geisterbahn steht in Freizeitparks und da schon seinen Spaß hat, der wird mit dem Spiel also wirklich seine wahre Freude haben.
Echt, das ist also auch, finde ich, ein guter Gegenwert für diese 20 Euro, die es kostet.
Auf jeden Fall. Ja. Also Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich bei dem Spiel auch super gelungen. Ich hatte vorher Batman gespielt und da war es so, als es vorbei war, war ich echt überrascht. Ich habe gedacht, ich wusste, dass es kurz ist, das habe ich vorher schon gehört und war dann trotzdem überrascht. Bei dem Spiel hatte ich aber das Gefühl, dass nur eine 20 Euro, also das war gut investiert, fand ich.
Ja, das sind also die. Vor allem, weil man es auch wirklich öfter spielen kann. Ja, Batman spielst du halt wirklich nur einmal. Das ist durch. Aber wie Micha gesagt hat, Rush of Blood kannst du anderen Leuten in die Hand geben. Auch du kannst sagen, komm, wir machen ein Battle, wir spielen nochmal. Und wenn man es eine Weile nicht gespielt hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt einfach nochmal Bock macht. Absolut.
Ja, ja. Und also nicht abschrecken lassen auch von der Anzahl der Level. Das hat insgesamt 7, aber die Level sind relativ lang. Ja, also die gehen schon ich habe jetzt nicht gezählt, aber so mindestens 10 Minuten gehen die schon.
Locker.
Und das ist, 20, würde ich sagen. Ja, also man braucht so ungefähr 2 Stunden, um es zu spielen. Und für einen Rail-Shooter ist das schon viel. Also der einzige Rail-Shooter, der länger ist, ist halt Dead Space. Der geht so ungefähr 3, 3,5.
Oh, hoffentlich kommt das für PlayStation.
Ey, da habe ich jetzt so Blut geleckt, ne? Also Rush of Blood, so blutgeleckt.
Blutgeleckt, verstehst du?
Ja, ja, weißt du? Aber
den gab's doch eh für Move, oder? Dead Space.
Ja, eben. Ich will so viele, portiert alle Rail-Shooter, die wir finden können auf VR.
Der war doch sogar schon PlayStation.
Ja, ja, genau. Ja, ich will unbedingt noch mehr. Also es ist so cool. Also Rail-Shooter funktionieren fantastisch in VR irgendwie. Ja, eingeschränkte Bewegung, klare Raumorientierung. Das müsste man bei Dead Space irgendwie noch erreichen, weil das hat ja bewusst diese Wackelkamera. Ich glaube, das wird schwierig in VR. Aber theoretisch, also in der Theorie, wenn man wirklich einen Rail-Shooter drauf filmt, ey, das ist so geil. Es gibt es gibt ja auch von Eve dieses Spin-Off mit diesem Kanonenturm, das hat mir auch gut gefallen. Wie heißt denn das? Gunjack. Ja. Genau. Und Rail-Shooter funktionieren fantastisch, weil da wird dir, du sitzt halt und dir wird nicht so schwindelig dabei irgendwie und man hat trotzdem dieses Gefühl mit den beiden Move-Kontrollen, den Waffen und so. Es funktioniert auch total gut. Also ich hatte keine Out-of-Sync-Probleme. Es zuckelt so ein bisschen. Aber nicht so, dass ich dachte, mein Gott, das ist jetzt unspielbar. Das hat super gut funktioniert.
Und vor dieser 3D-Effekt, dieses räumliche Zielen funktioniert halt auch.
Ja, und vor allen Dingen, was auch funktioniert, wenn du ein Auge zuhältst und dann so über die Pistole hinwegziehst, ne? Das funktioniert ja auch. Das hat mich am meisten erstaunt. Das geht.
Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr spielerische Tiefe gehabt, indem sie mir einfach erlaubt hätten, die Waffen selber zu wechseln. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das hätte vielleicht auch für diese Highscore-Jagd ein bisschen Vorteile gegeben, wenn ich gesagt hätte, okay, für den Gegner hebe ich mir jetzt die Uzi, hebe ich mir für die Massen von Gegner auf. Weil manchmal war es bei mir zumindest so, dass ich dann ausgeliefert war, ob ich jetzt halt eine Waffe erwischt habe, ob die Munition schon leer ist oder ihr wisst, was ich meine. Man hat dann halt die normalen Knarren, die hat man immer und dann findet man Kisten und den ballert man drauf und dann hat man in dem Moment sofort die Shotgun oder sofort die Uzi oder so. Und dann gibt's aber halt Situationen, wo du einfach hektisch um dich rumballern musst, weil so viel kommt und man dann irgendwie nicht so richtig hantieren kann damit, dass man jetzt in dem Moment bräuchte man die Shotgun vielleicht nicht, die bräuchte man in der Szene danach oder man möchte jetzt einfach gerne die Uzi aufheben für diese nächste Szene und sowas ist halt nicht möglich oder es gibt auch keine Nahkampfwaffe, also wäre jetzt auch geil gewesen, einfach mit einem Knopf auf ein Schwert zu wechseln, um dann die Spinnen wegzumetzeln, die vor dir sind oder wenn vier Gegner um dich rumstehen, dass man einfach mal mit einem Schwert irgendwie rumköpft oder solche Geschichten, ja. Die haben mir dann so ein bisschen jetzt gefehlt, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Ein zweiter Teil. Kommt sicherlich.
Boah, so Bock drauf. Muss. Ey, das ist mit Abstand einer der besten VR-Starttitel, finde ich.
Ja, bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich habe da auch einiges jetzt ausprobiert und das war mit eins der Titel, wo ich dann auch sofort, wie gesagt, sagen kann, hier, probiert mal aus, das ist VR, so spielt man VR. Bei den ganzen anderen Spielen ist es halt schwierig, das einfach mal zu sagen, hier, probier das einfach mal aus. Sind halt, ich meine, es sind auch großartige Spiele wie Thumper oder sowas dabei, aber es ist halt schwierig, das jemandem zu zeigen, der vielleicht gar nichts mit Games zu tun hat, wie meine Frau, die habe ich dann lieber daran gesetzt. Die ist dann durch die Kreissägen einfach durchgefahren. ich habe sie dann gefragt, warum weißt du nicht aus? Das ist doch intuitiv schon. Nö, das ist ja nicht echt. Es funktioniert dann nicht ganz so, aber nichtsdestotrotz hat sie auch gesagt, der Effekt ist einfach der Wahnsinn. Man weiß sofort, was man machen soll. Einfach mal auf alles draufballern, was da ist.
Ja, wirklich schön. Gut, gibt uns mehr Rail-Shooter. Ich wundere mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, dass da nicht schon gleich mehr da sind, weil die gibt's ja, wie gesagt.
Ja, vor allem ist es da
schon fertig in der Schublade.
Ich finde es da halt einfach, weil mir macht das so ein bisschen Sorge, was die Zukunft von VR angeht, wenn ich über die Steuerung nachdenke, weil die sich da irgendwie noch nicht so wirklich einig geworden sind, machen wir das mit dem Teleportieren. Dieses Laufen hatte ich in dem einen Horror-Game, was es auch gibt für VR. Genau, fand ich irgendwie, das war ganz komisch, fand ich.
Haben wir gerade auch schon im vorherigen Podcast. Ja, das ist furchtbar. Ja. Und das ist aber ja hier gut mit der Lore, aber weil man das Laufproblem einfach nicht hat. Aber das müssen die Entwickler natürlich machen. Ganz wichtig noch, habt ihr das mal ausprobiert? Man muss ja noch dazu sagen, das Spiel kostet zwar nur ein 20, aber man muss es ja mit den Move-Controllern spielen. Das heißt, die Kamera braucht eher wenn ihr PlayStation VR habt. Die Motion-Controller würde ich auf jeden Fall empfehlen für dieses Spiel, die noch mal im Keller zu suchen oder eben irgendwo günstig herzubesorgen, weil dann macht das Spiel erst richtig Spaß. Habt ihr es mal ausprobiert mit dem DualShock-Controller? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht probiert, wie man dann eigentlich steuert oder schießt.
Nee, ich habe es gesehen, wie das jemand gespielt hat und da habe ich mir schon gedacht, das sieht ein bisschen komisch aus. Man steuert dann quasi mit dem Controller, bewegt zwar diesen Controller, aber hat dann halt beide Waffen auf einer Höhe, was halt nicht so geil aussieht. Also ich kann es mir auch nicht so gut vorstellen.
Komplett witzlos, kann ich sagen. Also es gibt ein Spiel, wollte ich nur kurz einwerfen, darüber haben wir auch gecastet, das hieß Blue Estate oder so. Müsst ihr mal gucken. So ein PS4-Starttitel, der wird auch nur mit dem Move-Controller gespielt, auch über die Gyrosensorsteuerung und das ist nicht so cool, als wenn man halt wirklich einen Stick in der Hand hat. Und
du meinst nicht die Move-Controller, du meinst.
Ja, richtig. Also ich finde so Lightgun-Shooter, da braucht man schon so dieses Gefühl von einer Art Pistole. Also wenn es jetzt die Move-Dinger sind, die man nicht wie eine Pistole hält, aber irgendwas, womit man zielen und auf irgendwas zielen kann mit Controller, sind solche Spiele eigentlich relativ witzlos. Und das geht auch, glaube ich, für Until Dawn. Also wer jetzt
und allein die Tatsache, dass man nicht in zwei verschiedene Richtungen schießen kann,
es macht es schwierig auch.
Einfach machen.
Ja, ist irgendwie blödsinnig, ja. Ja, entschuldige, ich wollte nicht so reingrätschen. Was wolltest du sagen?
Kein Problem. Ja, ich wollte nur noch mal, ich hatte mal die Idee, wie man das lösen könnte mit den Steuerungen. Und ich bin fest davon der Überzeugung, dass es bräuchte so einen Rollstuhl, den man umbaut zum Controller, dass man das als Bewegungssteuerung nimmt, dass man sich quasi in so einen Rollstuhl setzt und ich dann quasi die Räder nur noch bewege, um mich fortzubewegen. Und ich glaube, das löst dann auch das Problem, dass man einerseits sitzen möchte und steuern möchte. Also das ist nur mal so ein, wenn da mal jemand Bock hat, irgendwas in der Richtung zu bauen, ich würde mich freuen. Ich glaube, das funktioniert wunderbar.
Aber dann haben alle Spiele in Rollstuhl.
Ja, genau, das kann man ja thematisch einbauen. So ein Silent Hill oder so mit einem Rollstuhlfahrer, warum nicht?
Ja, das wäre cool, ja. Es gibt ja ein paar Ansätze. Also ich habe auf der Gamescom mal was gesehen, wo man eben so ein, man hängt in so einer Art Laufband drin. Ja, solche Sachen sind ja in Planung, die kosten halt allerdings momentan ein paar tausend Euro.
Und die werden baut sich man sich das zu Hause hin, ist die Frage.
Ja, nee, das ist dann eher für so Arcade, also in Düsseldorf wird doch gerade so ein VR-Café aufgemacht. Düsseldorf. Und die können sich sowas natürlich mal überlegen, anzuschaffen, dass man dann eben dann auch steht und dieses Laufgefühl hat, gerade für so Spiele wie Farpoint, die dann kommen, wäre sowas natürlich schon sehr geil, aber das wird ja kein Massenmarkt werden. Also da werden wir, glaube ich, auf lange Sicht noch diese Teleportation-Geschichte haben oder die Entwickler finden irgendwie eine Möglichkeit, dass einem einfach auch nicht mehr schlecht wird, obwohl man sich bewegt. Oder wir gewöhnen uns dran, wer weiß. Also vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal drüber und sagen, ja, an diese Motion Sickness habe ich mich gewöhnt. So wie Leute sich halt auch dran gewöhnt haben, in Monitore zu gucken oder Ego-Shooter zu spielen. Weißt du, so,
ja,
keine Ahnung, wie das sich entwickelt hat.
Also ich habe das Glück, dass mir bisher noch bei gar keinem von den Spielen schlecht geworden ist, obwohl ich am Anfang, ich habe das auch mal auf Gamescom vorher ausprobiert und da wurde mir echt ordentlich schlecht. Mhm. Und das habe ich bisher noch gar nicht. Also da toi, toi, toi. Ich
hoffe, auch nicht bei Hirselei?
Nee, da wurde mir auch nicht schlecht. Es war einfach nur ein komisches Gefühl, einfach so zu laufen, vor allem so lahm zu laufen. Das kommt noch dazu. Aber ansonsten schlecht ist mir gar nicht geworden. Das, was viele da halt erzählen, dass sie dann kalten Schweiß auf der Stirn haben oder so, da wurde ich, bin ich Gott sei Dank von verschont.
Da bin ich wirklich traurig, weil das ist, habe ich mich voll auf dieses Spiel gefreut. Ich will es auch mal wieder versuchen, aber es wird richtig übel bei Hirselei. Ich weiß auch, ja, das vertrage ich gar nicht. Gar nichts. Ja. Aber ich glaube, da muss man wohl, irgendwie habe ich gelesen, man muss so Akupressurbänder benutzen, die Übelkeit unterdrücken oder so, diese Tabletten schlucken, die man bei Seekrankheit nimmt, dann soll es gehen.
Okay.
Ja. Die Frage hatte ich mir sowieso schon.
Einiges. Ich sehe schon, wir machen in einem halben Jahr einen Medizin-Podcast. Die besten Mittel gegen Motion Sickness.
Ich glaube ja immer noch, dass die Peripheriehersteller dann genau solche Pillen auch noch rausbringen, in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen, die man sich dann reinschmeißen
rote
kann.
Rote und blaue Pillen, genau.
Genau.
Und dann geht's los.
Also Rush of Blood, PlayStation VR exklusiv momentan. Wird's wahrscheinlich auch bleiben, weil Until Dawn eine Sony-Marke ist. Ein sehr cooler Launch-Titel, $20 im PSN. Kann man auch eine Demo runterladen oder beziehungsweise auf dieser Demo-Disc ist es, glaube ich, auch dabei. Genau. Sollte man sich zulegen, finde ich sehr, sehr cool. Und Micha, ich glaube, wir müssten jetzt bei allen VR-Titeln, die wir besprechen, am Ende sagen, so Motion Sickness Level, ich finde, es gibt Stufe 0, passiert gar nichts, so Batman-mäßig. 1 ist Rush of Blood und 2 wäre Hirselei, oder? Also so von
würde der ich auch sagen.
Intensität ist es genau die Mitte. Also gut, vertragbar und keine Gefahr für
Motion. Also trotz Rollercoaster keine Scheu. Probiert's mal aus. Aber ich würde am Anfang, wie bei allen PSVR-Titeln, immer noch empfehlen, jemanden daneben sitzen zu haben, einfach der Vorsichtswillen. Also weil die Brille schnell abzunehmen, mal schnell abzunehmen, ist halt nicht so einfach, habe ich selber festgestellt, als mir die Katze.
Ihm wurde wohl gerade die Brille abgezogen. Beim Podcasten immer jemand daneben, der, wenn man Blödsinn redet, den Stecker zieht. Ist gut. Nee, wir haben ja auch alles gesagt. Ich glaube, der Micha wollte nur sagen, merkt, VR verträgt man nicht, dass man jemanden bei sich hat oder auch wenn man epileptische Anfälle kriegen könnte, was natürlich bei so schnellen Bildreflexen irgendwie auch passieren kann.
Ja, das stimmt.
Da wird ja auch bei Videospielen generell vorher gewarnt. Wenn man da anfällig ist, ist VR natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Das wollte mich ja, glaube ich, sagen. Gut, Timon, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Man kann dich bei Screenshot Podcast hören, wenn man mehr von dir hören möchte. Da werdet ihr wahrscheinlich auch über VR sprechen.
Ja, und unter anderem. Nächste Folge gibt's ein bisschen noch in Horrorrichtung. Also wir haben da so ein Special vorbereitet. Da gibt's dann ein paar Infos in den nächsten Tagen wohl.
Sehr schön. Also dann verleiten wir die Leute da mal dazu, da bei dir reinzuhören. Und ansonsten, wenn ihr mehr von VR hören wollt, ist auch ein Tag bei uns auf der Seite. Das heißt, ihr könnt die VR-Podcasts sozusagen auch filtern. Wir haben gestern über die PlayStation Hardware gesprochen, falls ihr das noch nicht gehört habt. Und Thumper war die Woche auch, ist ein klassisches Rhythmusspiel, was aber auch in VR möglich ist. Aber wie gesagt, auf der Seite findet ihr unter dem VR-Tag oder PSVR-Tag dann auch alle Podcasts dazu, wenn ihr mehr wissen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr diesen Podcast finanziell unterstützen wollt, wir wollen uns ja schließlich auch selbstständig machen mit diesem Projekt und weiter so fleißig podcasten, dann besucht uns auf patreon.com/insertmoin. Dann habt ihr auch Zugriff auf die Samstags- und Sonntagsfolgen, patreon.com/insertmoin, alle weiteren Infos auf der Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Tschüss!